Willkommen beim Podcast Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will. Dieser Podcast ist ein Raum für das, worüber oft geschwiegen wird, für Gedanken, Gefühle, innere Kämpfe, die viele Menschen kennen, aber nur wenige laut aussprechen. Hier geht es um psychische Belastungen, um Verletzlichkeit, um Dunkelheit, aber auch um Hoffnung, Verständnis und den Weg zurück ins Licht. Vielleicht hast du dich schon einmal allein gefühlt mit deinen Gedanken. Vielleicht hast du dich gefragt, ob andere ähnlich empfinden. Die Antwort ist ja. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast. Seelenblüte möchte sichtbar machen, was im Verborgenen liegt. Ehrlich, einfühlsam und ohne Tabus sprechen wir über Themen, die bewegen und oft auch überfordern. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, echt zu sein. Wenn die Psyche ans Licht will, beginnt Veränderung. Schön, dass du hier bist. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen behandelt, die emotional belastend oder triggernd sein können. Dazu gehören unter anderem Gewalt, sexualisierte Gewalt, Suizid, Suizidversuche sowie Erfahrungen mit Psychiatrie, Klinikaufenthalten und Gefängnis. Auch das Thema Gewalt in Familien gegenüber Kindern spielt immer wieder eine Rolle. Bitte achte gut auf dich beim Zuhören. Wenn du merkst, dass dich Inhalte überfordern oder belasten, pausiere die Folge oder höre sie zu einem anderen, späteren Zeitpunkt weiter. Oder vielleicht lieber auch gar nicht. Dein Wohlbefinden steht an erster Stelle. Wenn du dich aktuell in einer akuten Krise befindest oder Unterstützung brauchst, scheue dich nicht, die Hilfe zu holen. Du musst nicht allein damit bleiben. Auf meiner Webseite www.praxis-wege-entstehen-dresden.de findest du aktuelle Notrufnummern für die Region Dresden und ansonsten gibt es immer Krisentelefonnummern, die du wählen kannst, wenn du dich in einer solchen befindest. Entscheide also ganz bewusst, ob du diese Folge heute hören möchtest. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht möchte. Ich habe heute Anna hier bei mir und Anna hat sich Begleitung mitgebracht, nämlich die Mila. Mila ist ein 10-jähriger Hund, eine Hündin besser gesagt, und an sich war es so gedacht, dass Mila auf ihrer Decke liegen soll, aber sie hat sich hier auf dem Teppich ganz bequem gemacht. Und nachdem wir auch eine Wasserschale mit Wasser organisieren konnten, die natürlich nicht so interessant waren, weil es ist ja kein Futter, hat sie sich jetzt hier entsprechend das gemütlich gemacht und ist ganz ruhig. Und mal sehen, vielleicht wird sie den einen oder anderen laut von sich geben, wenn sie irgendwas Komisches auf dem Gang wahrnimmt. Aber ich denke, das wird uns nicht weiter beeinträchtigen. Anna und ich haben uns kennengelernt, auch wieder über meine Anzeige bei Kleinanzeigen. Ich suchte ja dort Interessenten, die Lust bzw. ein Bedürfnis haben, ihre Geschichte zu erzählen. Und es soll ja auch immer wieder darum gehen, ein Stück weit zu zeigen, wie verschieden wir sind und was vielleicht auch jeder erlebt hat und mit sich herumträgt. Und es soll darum gehen, gegenseitige Berührungsängste abzubauen, Scham zu nehmen und eine Möglichkeit zu schaffen oder ja, ein bisschen mehr auf ein Verständnis für andere Menschen zu entwickeln. Und genau deshalb ist Anna heute hier, denn Anna möchte sehr gern ihre Geschichte erzählen. Und liebe Anna, vielleicht stellst du dich einfach erstmal ganz kurz vor, bevor wir dann zu deiner Geschichte kommen.
Ja, hi, ich bin die Anna, ich bin 31 Jahre alt und ja, was soll ich da groß sagen zu mir?
Okay.
Ja, bin ehrenamtlich tätig für die Stadttaubeninitiative und ja, bringe mich dort gerade sehr gern ein, mache die telefonische Notrufaufnahme, also Annahme und ansonsten, ja, habe ich meine Hündin Mila. Die ist jetzt schon 10 und Also nicht mehr die jüngste, großer Hund, werden ja nicht ganz so alt. Ja, und ich freue mich auf das Gespräch.
Okay, du hattest vorhin noch kurz erzählt, dass du noch bei der Tierrettung warst, bevor du zur Stadttaubenhilfe gewechselt bist. Das ist ja auch eine ehrenamtliche Tätigkeit, die du auch eine längere Zeit gemacht hast. Ich denke, da werden wir im Gespräch dann noch drauf zurückkommen. Ja. Ne? Genau, ja, dann kommen wir mal zu deiner Geschichte. Und ich würde dich bitten, einfach da jetzt zu erzählen. Ich stelle das natürlich frei, wo du anfängst, wie weit du zurückgehen magst. Genau. Mhm.
Also vor rund einem Jahr fing das an, dass Erinnerungen hochkamen. Man nennt das so posttraumatische Belastungsstörung, ganz klassisch. Vorher nichts davon geahnt oder gewusst. Und das Ganze hat sich auch wirklich im Vorab so ein bisschen angekündigt. Ich war ängstlicher als sonst, was so nachts oder am späten Abend durch die Gegend laufen betrifft. Da bin ich selbst mit meinem großen, bulligen Hund eine Schisserin vom Herrn. Ja, und diese Angst, die war irgendwie ja, undeutbar, aber stärker auf jeden Fall. Und das hatte sich so ein bisschen angebahnt und dann hatte ich, ja, so Erinnerungsbrocken fing das an. Und dann an einem Abend lag ich im Bett. Ich kann gar nicht genau sagen, was der Auslöser in dem Moment war, weil eigentlich habe ich nur am Handy gedattelt und mit einmal kamen dann so Stück für Stück für Stück immer mehr Erinnerungen. Und zwar ist mir als Kind, man muss wissen, ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern in der Ukraine. Und ja, ich bin als Kind mit einem Mann mitgelaufen. Ich war im Wald, also ich war, man muss sich das so vorstellen, meine Mutti war in Polen arbeiten und ich war quasi bei meiner Oma.
Ihr seid zusammen im Grenzgebiet gewohnt?
Ja, in Kiew. Mhm. Genau. Und ich war bei meiner Oma, so auch wie mein Cousin. Der war ja unwesentlich älter, vielleicht 5 Jahre älter als ich, also auch noch ein Kind. Ich muss dort vielleicht ungefähr so 3 Jahre alt gewesen sein. Und ja, er war immer, also mein Cousin war immer verdonnert, auf mich aufzupassen. Natürlich als kleiner Bub ist das jetzt nie unbedingt die Aufgabe, die man so gerne macht. Und er war halt mit seinen Kumpels am Spielen und ich sollte halt Pilze in dem angrenzenden Wald pflücken. Mhm. Genau, und stand dort da mit meinem Körbchen und als nächstes erinnere ich mich daran, wie dann ein Mann kam und meinte, so ganz klassisch, wie man sich das in schlechten Filmen so vorstellt, du, soll ich dir mal eine bessere Pilzstelle zeigen? Ja, und was soll ich sagen? Ich war ja noch klein und ich bin mit. Ne? Und bin dann in seinem Auto und der fuhr los. Und das war ein Wald ohne Links- oder Rechtsabbiegung. Und ich weiß nur, dass ich geschrien habe, halt an. Ne? Ja, und der hat nur gesagt, ja, alles gut, ich bringe dich danach wieder runter. Und an die Tat an sich, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich runtergeguckt habe, so Richtung die Wohnblöcke. Und an die Tat an sich kann ich mich nicht erinnern. Also die Handlung, was da konkret passiert ist. Ich habe herausgefunden, dass das wohl in dem Alter, also ich muss ungefähr 3 gewesen sein, schwierig ist. Man kann sich wohl nur an Sachen erinnern, die man zu dem Zeitpunkt auch selbst benennen konnte. Und dass ich mit 3 Jahren irgendeine sexuelle Handlung natürlich logischerweise nicht benennen konnte, macht es halt schwierig, weil das weiß ich nie, was da, aber ich gehe davon aus, dass es sexueller Missbrauch war. Warum sollte sonst jemand ein kleines Kind einfach ins Auto packen und irgendwo hinfahren? Ne? Ja, danach hat er mich wirklich wieder runtergefahren. In der Zwischenzeit hat mein Cousin und seine Kumpels natürlich schon mein Fehlen bemerkt. Ne? Das war ja jetzt nicht nur 5 Minuten weg, sondern schon ein bisschen länger. Und die haben schon überall nach mir gesucht und der ist mit mir ausgestiegen und hat halt mich zu meinem, ich habe ganz bitterlich geweint und mein Cousin hat mich quasi entgegengenommen, was er selbst ein Kind war und der Herr hat dann bloß gesagt, ich habe sie im Wald alleine aufgefunden und falls ihr noch Fragen habt, ich wohne dort unten. Na, ich bin hoch mit meinem Cousin und meine Oma hat sofort geschalten. Also die hat sofort geschalten, dass da irgendwas faul ist und hat mich so über die Couch, weil ich hatte ein Kleidchen an, hat halt so meinen Rock hoch und hat halt gefragt, was los ist. Aber ich habe so ganz tief geschluchzt und konnte da kaum ein Wort sagen und konnte es ja auch nicht benennen. Ne? Ja, ja. Das ist ja der Punkt. Ich gehe davon aus, dass es irgendwas Oralverkehrmäßiges vielleicht war, weil ich glaube, ich habe auf meinen Mund gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber das Das ist, wie gesagt, nicht fest. Genau. Und diese Erinnerung, die kam jetzt wirklich erst vor einem Jahr hoch. Man muss dazu sagen, ich habe auch viel, viel ganz brach, also wirklich schlimme Gewalt in der Zeit in der Ukraine erlebt durch meine Großeltern. Man kann denen aber auch keinen Vorwurf machen. Das war zu dem Zeitpunkt dort so.
Du meinst jetzt in der Erziehung, also wie sie euch erzogen haben oder wie sie mit euch umgegangen sind oder wie
Naja,
meinst du das?
ich hatte zum Beispiel eine Situation, die auch posttraumatisch hochkam, war, dass ich so gemacht habe, also so was mit meinem Daumen hier so. Mit den Hand, ein Kind macht sowas. Ne? Also ich war ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin mit 4 Jahren, war ich schon hier, auf jeden Fall
Schon
in
in
Deutschland.
Deutschland.
Seitdem auch nie wieder dort gewesen. Aber ne, ich habe irgendwas Banales mit meinen Händen gemacht und das ist wohl ein Zeichen, wie meinem.
Missgedeutet worden oder irgendwie
Das ist
gedeutet
wohl
worden.
in unter dem Ukrainischen, ist das irgendwas Sexu oder Vulgäres oder Sexuelles, ich weiß es nie genau. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass mein Opa mich so hervorgezerrt hat. Ich habe mich schon versteckt gehabt irgendwo unter irgendeinem Tisch oder irgendwas und der hat mich so vorgezerrt und ich weiß nur, dass ich Angst hatte und meine Oma geschrien hat, lass doch, die weiß doch gar nicht, was das ist. Lustigerweise sind die Erinnerungen auf Deutsch, ne? Obwohl ich kann kein Ukrainisch mehr sprechen. Also seitdem ich hier in Deutschland bin, habe ich das Thema Ukraine ist ganz, ganz verdrängt. Ich wollte nie wieder was zu tun haben mit diesem Land. Ich hatte Panikattacken bekommen, wenn in der Schule das drohte aufzufliegen. Ich habe mich auch, ja, also ich habe mich irgendwann mal dann, wo ich erwachsen war, schon gefragt, warum? Ich meine, meine Mutti ist jedes Jahr einmal im Jahr also in die Ukraine gereist, auch mit meiner Halbschwester zusammen und sowas. Und hat mich auch immer gefragt, ob ich mitkommen will. Auch die Sprache, konsequent habe ich das verneint. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Jetzt ergibt es natürlich auch alles Sinn, ne?
Ja, auf jeden
Dass
Fall.
man, da waren die einzigsten Bezugspunkte halt so negativ, ne? Der einzigste positive Bezugspunkt, den ich habe, war, wo ich mal bei meiner anderen, also bei meiner Mutti, Oma väterlicherseits war. Und das ist die einzigste schöne Erinnerung an die Ukraine, weil ich ganz banal, ich bin frühst aufgewacht und ich habe die Vögel zwitschern hören. Und ich habe mich lange gefragt, warum diese Erinnerung gerade in meinem Gedächtnis so arg hängen geblieben ist. Ne? Ja klar, ich werde mich dort das erste Mal sicher gefühlt haben. Ne? Das war der erste Moment, wo ich mich sicher und wo ich mich, ja, einfach sicher gefühlt habe. Und ich weiß auch noch, dass ich dort an dem Tag nicht mehr weg wollte. Ich kann mich nie, an die Oma und das Gesicht nie erinnern, aber an dieses Gefühl von Sicherheit, wie ich dort frühst aufgewacht bin und die Vögel haben gezwitschert und alles war so friedlich. Ne? Und das ist die einzig positive Erinnerung, die ich an die Ukraine habe. Und dann ergibt auch alles Sinn. Ne? Naja, und ich glaube, wenn man posttraumatische Belastungsstörungen, wenn man sowas, eine Erinnerung, wenn eben eine Erinnerung fehlt, dann fehlt auch ein Teil, oder da ist auch ein Teil, den man von sich selbst nicht kennt. Ne? Da fehlt eben was. Ne? Man kennt sich eben, man war der Meinung, sich zu kennen. Aber plötzlich kommt die Erinnerung und dann
Vor
bemerkt
allen Dingen
man
eine
das,
ganz andere
ne?
Erinnerung, ne, die
Genau,
du
und
gar nicht
dann,
vorher
ne? Und
hattest.
das führt aber so eine Kettenreaktion mit sich, wo man sich erstmal neu kennenlernt, weil man gewisse Dinge erst jetzt begreift, auch sich erst jetzt versteht halt, weil die ja Erinnerung hat halt gefehlt. Ne? Das habe ich ganz, ganz arg, nachdem die Erinnerungen hochkamen, bei mir festgestellt, dass ich mich eigentlich nicht wirklich gut selbst kannte, all die Jahre. Ne? Logisch, ne? Wenn er eben so ein elementarer Teil, was ihn ja auch irgendwo logischerweise auch geprägt hat, nicht weiß, dann weiß es, ne? Dann weiß man eben, kennt man sich nie. Und das war für mich in dieser Nacht, wo das dann alles hochkam, das war so schwapp, 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 kam das hoch, immer mehr. Das war aber für mich noch erträglich. Also ich habe viel geweint, mein Freund war auch für mich da, und aber es war erträglich. Was ich schlimmer fand, war dann ungefähr, naja, ein halbes Jahr später hat sich das auch wieder so angekündigt, ne? Hatte ich eine Panikattacke, aber eine wirkliche Panikattacke gehabt. Mein Freund hat mich von der Haltestelle abgeholt, eigentlich nichts. Also
Also
ich.
auch kein scheinbarer Auslöser oder so, eine ganz normale Situation.
Ich weiß nur, ich war bei einem Kumpel gewesen, da war auch noch alles gut. Dann bin ich zum Bus gerannt mit der Mila. Dann, und im Bus, zack, war irgendwie, habe ich mich komisch gefühlt. Und dann beim Aussteigen war mein Freund nicht an der Haltestelle, hat den Stresslevel natürlich noch erhöht, ne? Und da hat es irgendwie, da habe ich mich dann geweigert, den Weg, den ich eigentlich immer gehe, ne? Wo auch viele andere Leute lang gelaufen sind, ich habe mich dort geweigert, lang zu laufen, weil ich Kann das nicht. Mein Freund hat das erstmal gar nicht verstanden, ne, und hat mich dann abends gefragt, ja, wie soll ich denn dich denn ernst nehmen? Bis ich das dann selbst irgendwie bei mir Klick gemacht hat und ich meinte, ich glaube, das war eine Panikattacke. Ne? Also man liest es ja vorher oder man weiß, was eine Panikattacke ist, aber wenn man das erstmal zum ersten Mal so fühlt, ist das ja ein Riesenunterschied, weil man das gar nicht...
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man davon liest oder ob es einem selber passiert. Ne? Und ich denke, man kann noch so viel drüber lesen, wenn man es nicht selber mal erlebt hat, ist schwierig. Ne?
Weil es auch so viele Facetten hat halt. Ne? Es hat sich jetzt für mich... Ja, das war natürlich irgendwo eine Angst, die total unbegründet war und rational gar keinen Sinn ergeben hat. Aber Todesangst hätte ich jetzt... im Nachhinein natürlich auch nie gesagt, aber es führte halt auch keinen Weg rein, diesen normalen Weg zu laufen. Trotz dessen, dass mein Freund ja auch da war. Ne? Also es war eine Panikattacke. Naja, und dann noch ein paar Monate später kam ein Flashback. Ich wusste vorher den Namen Flashback gar nicht zuzuordnen. Aber das war dann wirklich tatsächlich so gewesen, dass ich diese Situation, das mit dem, wo mein Opa mich so hervorgezerrt hat und verprügeln wollte, oder verprügelt hat, besser gesagt, ich habe das nochmal, als wäre ich in dieser Situation drinne, ne? Als würde ich das alles nochmal aus den Augen des
Kindes.
Genau, also von mir, ne? Als würde die Situation jetzt nochmal passieren. Und das war eine völlig andere Dimension, als diese Erinnerung, als sie hochkam, mit dem sexuellen Missbrauch. Nee, das war eine ganz andere Dimension, weil das Gefühl war eben auch da, wie es damals war in der Situation. Die Angst, die ich da verspürt habe, war, also ich habe es nicht nur aus den Augen gesehen, sondern es ist nochmal durchlebt mit all den Gefühlen, mit all der Angst, die da in dem Moment war, auch wenn mein Gegenüber schon längst tot ist, also mein Opa ist ja schon längst verstorben, aber die Situation war präsent und ich habe es dann nochmal durchlebt. Das kann man so sagen. Und das hat in meinem Körper irgendwie, habe ich festgestellt, mein Körper ist wie in dieser Situation gefangen seitdem. Also,
wie fühlt sich das an?
Anspannung. Manchmal, also Anspannung grundsätzlich immer. Merkst du vielleicht jetzt auch, wenn ich neben dir sitze? Ich bin grundsätzlich immer angespannt, selbst wenn ich abends schlafe. Und das aus dieser Situation muss ich irgendeinen Weg rausfinden. Weil ich merke oft genug an manchen Stellen und Ecken, dass ich erstens sehr wenig Luft kriege dadurch, ne? Weil ich so flach atme, ohne dass es mir bewusst ist. Selbst wenn ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, kriege ich es nicht hin. Und dass mein Körper so unter Strom steht halt, ne? So eine Muskelanspannung auf jeden Fall ganz arg. Das ist eigentlich der größte Faktor seitdem. Man merkt vielleicht, reden kann ich darüber. Ich habe in meinem Leben gelernt, reden ist das A und O, ne? Aber für diese körperliche Anspannung habe ich noch keine, für mich persönlich noch keine Lösung so gefunden. Weil die ist permanent da. Wenn ich einschlafe, ist die da. Und wenn ich aufwache, ist die sofort da. Wahrscheinlich, weil mein Körper in dieser Situation feststeckt. Die Situation ist, denke ich mal, so habe ich es mindestens gelesen, noch nie abgeschlossen. Für meinen Körper zumindest, neurologisch gesehen. Ja, da habe ich noch keine Lösung für gefunden. Ansonsten, hatte ich mich immer gefragt, warum ich so eine Anziehung auf Pädophile hatte als Kind, sag ich mal, oder als Jugendliche auch. Ich
hatte Hast du später nochmal sowas erlebt in der Richtung?
Mehrfach. Also zum Beispiel, da war ich noch vielleicht 12 Jahre alt, da war ein Mann, der mich auf der Straße in der Innenstadt angesprochen hat und mich gefragt hat, ich bin Fotograf, hat er gesagt. Ja. Ja, und der hatte wirklich auch ein Büro gehabt in der Innenstadt mitten und hatte dort auch so alles professionell eingerichtet und hat mich auch dazu genötigt, Alkohol zu trinken und Bikini-Unterwäsche-Fotos zu machen. Also wäre ich wahrscheinlich leichter beeinflussbar gewesen, wäre es wahrscheinlich hundertprozentig sogar zu mehr gekommen.
Kannst du sagen, was dich daran, ich sage jetzt mal, fasziniert hat oder bewogen hat, mitzugehen?
Ich war ja ein Teenie. Die Aussicht auf Fotos, Karriere, Model werden. Ja. Er hat gesagt, er arbeitet für H&M.
Und mit Agenturen zusammen.
Genau. Und wie gesagt, dieses Büro, das sah alles aus, Also es sah wirklich nach einem professionellen Fotografen aus und ich gehe auch davon aus, dass er in seinem Beruf halt dies ausgeübt hat. Aber hat halt nebenbei solche Dinge gemacht. Ne? Das ist nicht nur das Einzige, dann hatte ich irgendwie, frag mich nicht, wie derjenige zu meiner Nummer kam, aber so ein Typen, der hat mir immer Handygeld auf mein Handy überwiesen und ich habe dann irgendwann mal gerafft, ich habe auch quasi für meine Kumpels, habe ich mich auch als neue Person ausgegeben, als neues Kind ausgegeben und ich habe immer irgendwann mal gemerkt, je jünger ich mich ausgebe, desto mehr Handygeld überweist er mir. Ne? Und er hat das nicht bemerkt, dass ich immer wieder dran war, nur ich. Ne? Hat er nicht bemerkt, aber er hat sich dann das in dem Endtelefonat hat er sich mal einen hochgeholt, wenn ich das mal so sagen darf. Also man merkt, ich hatte scheinbar, und das war für mich lange Zeit ein
Eine
Rätsel,
gewisse Anziehung.
ich denke, Täter erkennen passende Opfer. Das ganz klar. Die erkennen, welches Kind sich dafür eignet und welches nicht. Ich denke, das strahlt man aus, ne? Ohne dass man sich bewusst ist oder ohne dass ich mir das als Kind bewusst sein hätte können. Ne? Aber ich denke, irgendwas erkennen die an einem oder an dem Kind. Ne? So, also nur so kann ich mir das vorstellen, weil das ist schon wirklich sehr, sehr viel, wie oft ich damit in Berührung gekommen bin. Auch als Teenagerin, als Kind. Ne? Ich denke, irgendwas strahlt das Kind aus. Ne?
Wie war das dann in der Zeit? Hast du mit deiner Mama drüber sprechen
Nein.
können? Hattest du jemanden, mit dem du sonst drüber reden konntest?
Als Kind?
Ja, oder als
Naja,
Jugendliche dann, als
also
da das passiert ist?
das eine ist ja in der Ukraine, das ist ja
Ja.
posttraumatisch, davon wusste ich ja all die Zeit gar
Nee, das
nichts.
ist, ne?
Und das als Jugendliche, na klar, das wusste zum einen mein Freund, mit dem ich damals mal zusammen war, oder meine Kumpels. Ich habe ja immer für die sozusagen auch, bin ich rangegangen und habe gesagt, hier ist die Anna oder irgendwas anderes, ne? Weil er mich immer gefragt hat, also der Herr hat mich immer gefragt, hast du noch Freundinnen? Ne? Und ich habe gesagt, klar, habe ich Freundinnen. Ne? Und es waren zwar alles nur kleine Jungs und der wollte eigentlich kleine Mädels haben, aber ne, bin ja auch immer ich rangegangen. Ne? Hat er nicht geschnallt. Und immer haben wir uns aber mit dem verabredet. Und da haben wir gegen den sein Auto getreten. Das weiß ich noch da. Meine Kumpels haben,
Deine Kumpels und
na,
du,
die
ihr habt
waren ein bisschen
dann.
älter als ich, die wussten schon dann, was Pädophilie
Also
ist.
du hast ihn auch mal gesehen, sozusagen.
Und irgendwann mal, also ich war auch eine Ausreiserin, ich war in meiner Jugend viel unterwegs, weil ich hatte eine sehr strenge Erziehung. Also mit, weiß ich nicht, 14 Jahren um 18 Uhr zu Hause sein, ist jetzt nicht ganz so üblich. Und das war auch irgendwo peinlich und ich durfte auch nie bei Freunden übernachten oder sowas. Und irgendwann mal kam der Punkt, da bin ich einfach gegangen. Und dann habe ich es einfach gemacht, habe das Handy ausgemacht. Und eines Tages haben meine Eltern, also da bin ich abgehauen aus dem Auto raus, weil meine Eltern mich nach einem Wochenende, wo ich wieder weg war, zum Kinder-Jugendnotdienst fahren wollten. Und da bin ich aus dem Auto geflüchtet, weil ich dort nie hin wollte. Und da hatte ich aus Versehen mein Handy zurückgelassen und meine Eltern haben eben diese Nachrichten gelesen. Na, und da kam auch die Kripo, also meine Eltern haben sofort die Kripo verständigt wegen dem Namen. Na
Anzeige,
klar, na
ja.
klar. Und da kam dann tatsächlich raus, dass dieser Herr in einem Heim für mehrfach schwerbehinderte Jugendliche gearbeitet hat. Und das ist.
Und weißt du, wie die Geschichte weitergegangen ist? Ob es
Ich.
zu einer Verurteilung kam oder zu einem ja, sozusagen Berufsverbot oder irgend sowas?
Ich weiß es nicht, aber ich weiß bloß, dass zu dem damaligen Zeitpunkt eine Vergewaltigung irgendwie im Raume stand, die in der Einrichtung passiert sein soll. Also während seiner beruflichen Sache da. Und deswegen, also ich weiß nicht genau, ob das deswegen dann, also durch mich ins Rollen kam oder andersrum, aber ich weiß nur,
Aber ist
meine
auf
Eltern
jeden
sind
Fall
da,
ins Rollen
ne, und meine
gekommen.
Eltern haben das auch definitiv angezeigt. Ne.
Ja, das ist gut.
Genau, und ich habe dann, und die wollten halt auch wissen, ob die ganzen Mädels, das waren bestimmt 15 Kumpels, die ich da mit Handygeld versorgt habe, ne? Und 50 Euro oder so hat er immer überwiesen. Und ich habe halt, die wollten halt wissen, die Polizei wollte wissen, ob die ganzen Mädchen, was ja auch immer ich war, ob die existent waren, ob das wirklich Fälle sind, ne? Und,
Ja.
ne?
Aber es ist jetzt zu Übergriffen auf deine Kumpels sozusagen, auf sexuelle Übergriffe auf deine
Nee.
Kumpels, dazu ist es nie gekommen. Sie hat
Nee.
sich
Nee,
sozusagen immer auf diese
mir
Geldzahlung,
war schon
ja.
irgendwo bewusst, dass es ein Pädo ist. Also
Ja.
nicht so bewusst, wie es meinen Kumpels waren, die waren ja ein bisschen älter und die haben da und gesagt, komm, wir treffen uns mit dem, lass, ne, wir hauen den, die, seine Karre kaputt, so nach dem Motto, haben wir natürlich nie gemacht, außer ein bisschen dagegen getreten. Ne? Aber die wussten schon viel mehr, was die Bedeutung auch wahrscheinlich ist. Ne?
Die konnten das anders einordnen.
Genau, mir ging es in dem Moment nur ums Handygeld, ganz ehrlich gesagt. Ich war Teenager und hatte immer wenig Handygeld. Ne? Doch, ich weiß sogar, wie er an meine Nummer kam. Das kam dann alles im Nachhinein raus. Ich glaube, aus meiner Parallelklasse, ein Mädchen, wurde von dem vergewaltigt. Und sie wurde von ihm auch immer gedrängt, Nummern
weitere von anderen. Nummern rauszugeben.
Und sie hat meine Nummer rausgegeben.
Okay.
Das stimmt, ne?
Krasser Fall.
Und das tat mir auch, wo ich das dann, also wo ich das erfahren habe.
Im Nachhinein hast du es erfahren von deiner Schülerin sozusagen.
Ja, ja, genau. Ne? Im Nachhinein. Weil, weil es dann irgendwie rauskommt, dass die auch vergewaltigt wurde von ihm. Und da hatte ich sie irgendwann mal, glaube ich, gefragt, warum sie meine Nummer, gerade meine Nummer rausgegeben hat. Ja. Weil ich mit ihr auch nie so viel zu tun hatte.
Eigentlich kanntet ihr euch jetzt gar nicht so näher.
Ja, das war Parallelklasse.
Ja.
Ja, man kannte sich so. Ja, man hatte zumindest die Nummer von gegen, also von sich, aber es war jetzt keine innige Freundschaft oder so. Und
was hat sie da gesagt? Warum hat sie deine Nummer gegeben?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da hatte sie keine richtige Antwort drauf. Oder weil sie sich unter Druck gesetzt hat, also gefühlt gesetzt, also die wird sich unter Druck gefühlt
haben.
Ja, danke. Genau, das wird es gewesen sein, denke ich mal. Sie war auch vom Charakter her eher so. Na, kam, glaube ich, auch aus einem schwierigen Haushalt. No. Ja, also man merkt, gewisse Anziehungen hatte ich scheinbar immer auf Pädophilie, also auf Pädophile und sowas. Ja, und dann das nächste Ding war dann zu meinem 18. Geburtstag, kurz danach war das, da hatte ich ja jemanden kennengelernt. Das, ich wusste bloß, jeder hat Respekt vor dem. Dem hat man in Headshop gehört und der ist Türsteher in verschiedenen großen Clubs. Und ich wusste bloß, das ist eine Nummer, jetzt mal in Anführungsstrichen. Also jeder hat Respekt vor dem und mit dem legt man sich besser nie an. So was wusste ich. Und der, ja, der hat mich unter einem Vorwand zu sich in die Wohnung gelockt. Ich wollte schon die Mädchen, man kann das sich kaum vorstellen, das war kein Bauchgefühl, das war eine Vorahnung. Ich wusste, da ist irgendwas schief. Und meine Kumpels haben aber gesagt, ach komm, geh mit und wir holen dich gleich ab, wir gehen dann zusammen zur Tanke. In spätestens einer Viertelstunde holen wir dich ab. Naja, die kamen dann zwar klingeln, aber der hat gesagt, wir brauchen noch ein bisschen und dann sind sie gegangen. Naja, und letztendlich hat er mir dann eine E-Mail von einem alten Mann gezeigt. Und da stand halt, ach, das war unglaublich. Das waren bestimmt 20 Punkte, sexuelle Punkte, die ich hätte abarbeiten sollen. Und also sowas wie Blase dem André eine Dreiviertelstunde in, ne? Wenn nicht, CZ Tschechen, also Tschechei. Und nur solche Dinge und aber auch so Zeiten, die völlig abnormal sind. Man muss sich dann auch noch dazu vorstellen, überall in der Wohnung waren in den Ecken Kameras, überall. Und unter dem Tisch war eine Wanze. Das hat er, daraus hat er auch keinen Hehl gemacht. Und er hat halt so gesagt, er muss das auch machen. Er macht das nicht freiwillig. Und
hast du irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, also tut mir leid, ich gehe jetzt?
Naja, der hatte ja schon hinter mir zugeschlossen, als ich rein bin.
Du hattest gar keine Chance mehr zu gehen?
Der hat ganz oben gewohnt, in Prolis.
Okay.
Das ist Ghetto, sag ich mal. Da kann man schreien, da muss man wirklich bestimmt ein paar Stunden schreien, damit jemand die Polizei holt. Da ist die Chance, dass man bei einem einmaligen Schrei irgendwie, da passiert gar nichts. Ne? Also, und das ist ein übelster Hühne gewesen, der auch Kampfsport gemacht hat und so. Und
also war für dich in dem Moment die Situation ausweglos?
Ich hatte keine Chance draus. Ne? Ich hatte gehofft auf meine Kumpels,
die dass sie dich da rausholen.
Was da dann nie passiert ist. Und ich habe mich auch geweigert. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Na, das waren ja auch so abnormale Zeiten, so 30 Minuten und dasselbe Ding. Ne? Also, und der hat halt so getan, als wäre er auch nur dazu gezwungen worden und ja, hätte Angst um seine Eltern.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass deine Kumpels irgendwie da rein verwickelt waren?
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Weil die ja so gesagt haben, geh nur mit.
Die hatten
und
auch
so.
Schiss
also
vor dem.
Die hatten Schiss vor dem. Also war so ein Machtding bei euch.
So, und dann war, also warum die so einen Schiss vor dem hatten, weiß ich jetzt auch nie. Ich kannte den noch nie so lange. Also ich hatte den vielleicht 3-4 Mal gesehen. Ne? So, und Naja, dann, der wollte, wie gesagt, es so darstellen, als,
Als wäre er das Opfer
genau,
eigentlich.
als würde
Ja.
der auch das Opfer sein. Bis auf einen kurzen Moment, da hat er mich so am Arm gepackt und ich habe die Gier in seinen Augen gesehen und ich habe gesehen, ab da wusste ich, das macht, da gibt es keinen anderen, das macht der. Der will das, ne? Weil diese Gier in den Augen, das werde ich auch nie vergessen. Und da wusste ich, es gibt niemanden anderes, das machst du. Ne? Und ich, trotzdem habe ich mich von, also ich war nachts um 3 bis nachmittags um 3 dort. Und ich habe gesagt, ich mache das nie.
Hast du den hinterher angezeigt?
Schwierig, zu dem Zeitpunkt war das, war, also ich glaube, 2, 3 Jahre später haben sie erst das Gesetz so geändert gehabt, dass auch ein, er hat mich ja nicht vergewaltigt in dem Sinne, dass er mich körperlich, und zu dem Zeitpunkt war das eben noch nie so, dass dieses Nein heißt Nein, kommt dann erst später, dieses Gesetz. Und ich hatte keinerlei,
Okay.
ich hatte keinerlei Beweise und ich war,
Ja.
man muss auch dazu bedenken, ich hatte ja immer noch Angst vor ihm. Der hat auch so Elektropicks gehabt, damit kam er in jedes Schloss rein, einfach innerhalb von Sekunden. Das hat er auch gemacht, schon zuvor. Ne? Also der hat. Der war ein Ganove, könnte man sagen, aber ein schlauer Ganove und ein gefährlicher Ganove. Und ich habe mich trotzdem gefragt, ja, warum zeigt er mir, der hat mir irgendwelche Bilder von sich von früher gezeigt und, ja, und geredet und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das? Ne? Was soll das? So, und ich habe mich dann trotzdem geweigert und habe dem dann versucht zu verklickern, ich wäre noch Jungfrau gewesen vor dem Partner, den er kannte, ne? Der aber zu dem Zeitpunkt in Haft saß, habe ich gesagt, ja, ich war davor noch Jungfrau und ich hab, für mich kommt das gar nicht in Frage, dass ich all diese Punkte, das waren wie gesagt 20 und hätte ich das alles abgearbeitet, wäre ich bestimmt einen Dreivierteltag beschäftigt gewesen. Das waren unnormale Zeiten. Im Nachhinein komme ich gleich nochmal darauf, was das zu bedeuten hatte. Manches wurde nämlich erst wirklich Jahre später wurde mir klar, warum er so agiert hat, wie er agiert hat. Aber was mir sofort klar war, schon an dem Abend, ist, das hat er nie, das macht er nie zum ersten Mal, das macht er auch nie zum zweiten oder dritten Mal. Das war so durchdacht,
Sehr professionell,
so
ne?
geplant, so ins kleinste Detail. Ne? Und er hatte dann Alkohol besorgt und ich habe zu dem Zeitpunkt noch keinen Alkohol getrunken, so wirklich. Und da habe ich mich dann halt betrunken und dann habe ich gesagt, irgendwann mal, dann mach jetzt, was du machen willst. Ne? Hauptsache ist vorbei. So. Und da hat er nein gesagt. Hat er nie gesagt. Und ich habe mich lange, wirklich Jahre gefragt, warum hat er nein gesagt? Und dazu komme ich auch gleich noch. Und zwar hat er damit, also sein, ja, das war sein Lebensunterhalt, der hat Pornos daraus geschnitten. Darum auch die Kameras überall, sogar im Bad, aber die Kamera habe ich nie gesehen. Ich weiß nur, dass ich über Stunden muss ich dort in der Wanne gesessen haben und mich einfach nur mit Wasser berieselt haben. Ich war geistig, in dem Moment habe ich nichts gedacht. Ich war wie,
Ausgeschaltet.
ne? Und da muss wohl auch eine Kamera gewesen sein, aber die habe ich gar nicht erst gesehen. Und ich, ja,
Hat er dich dann irgendwann mit den Aufnahmen konfrontiert später?
nee, ja, ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, warum sollte der mich hier gehen lassen? Warum sollte der mich hier gehen lassen? Aus welchem Grund? Ne? Ich könnte den ja, den seinen ganzen Ruf versauen. Naja, am Ende war das dann so, der hat irgendwann mal gesagt, naja, pass auf, um 4 bin ich mit meinen Eltern verabredet. Wenn wir bis dahin hier nicht fertig sind, irgendwas muss ich liefern. Muss ich liefern, ha ha ha. Ne? Da hatte da so eine große Kiste stehen. Und wenn du wir bis um 3:30 nicht fertig sind, kommst du in diese Kiste rein. Für mich das Schlimmste der Welt. Platzangst. Ne? Und diese Vorstellung in dieser Kiste. Und dann hat er gemerkt, dass es trotzdem keinen Weg reinführte, weil mir diese ganzen Sachen, die jetzt, wie gesagt, das war eine Liste, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Und auch Analsex, Dreiviertelstunde oder was, das macht kein normaler Mensch. Ne? Naja, und dann hat er irgendwann mal gemerkt, okay, das alles wird nichts, ne? Weil da führt er wirklich keinen Weg rein. Das hätte ich auch niemals gemacht. Dann hätte ich lieber riskiert, dass er mich zu den Tschechen fährt, weil das hätte ich nie gemacht. Ne? Und dann hat er irgendwann mal gesagt, gut, da bläst du mir ein und dann nehme ich die ganze Schuld, bla bla bla, auf mich und ne, muss mich dann zwar erklären und da wollte der wieder
Seine
seine Schuld.
Geschichte erzählen.
Na klar, der arme, arme André. Und ach, ne? Und da habe ich den dann, das ging nicht lange, vielleicht 2 Minuten irgendwie geblasen, dann auch bitterlich angefangen zu weinen währenddessen. Ne? Und der dann so gesagt, ach, reiß dich doch zusammen und so. Dann war er fertig, habe ich das Sperma ausgespuckt und habe gesagt, du hast gesagt, ich darf danach gehen. Und da hat er gesagt, willst du wirklich so gehen? Guck, wie du ausschaust, total verheult. Willst du dich nicht erstmal frisch machen? Ich so, nein, du hast gesagt, ich darf jetzt gehen. Hat er gesagt, okay, du darfst gehen. Aber wenn du das irgendjemandem sagst, zeige ich überall das Video rum. Hat mich dann auch wirklich gehen lassen. Und ich bin dann rüber zu meinen Kumpels. Die hatten zwar in der Nacht oder in den ganzen Stunden schon hin und wieder mal angerufen gehabt und gefragt, ob es mir gut geht. Ich habe versucht, durch meine Stimme irgendwie erkennbar zu machen, dass es mir nicht gut geht. Habe extra so versucht, irgendwie schwach zu sprechen oder so, so, als hätte ich keine Emotionen in mir.
Also du hast ja auch nicht getraut zu sagen, holt mich jetzt hier unbedingt raus oder hol die Polizei oder so.
Das, wie gesagt, der hätte mir eine Ohrfeige und dann wäre ich gewesen. Ne? Da wäre ich erstmal am Boden gewesen. So. Und aber ich dachte mir auch, die müssen doch wissen, dass das jetzt hier irgendwas nicht koscher ist. Aber ich denke mal, die werden sich auch nie getraut haben.
Hast du mit denen später dann nochmal darüber gesprochen?
Ich bin ja dann direkt rüber zu denen. Okay. Und habe direkt angefangen zu weinen. Und dann war denen schon klar, dass irgendwas passiert ist. Und da habe ich das erzählt. Naja, und der eine von den zweien hat es halt überall rum erzählt, ne? Weil er so auch empört über das war, was passiert ist und auch richtig so, das eigentlich, ne? Überall zu erzählen, was das für ein Mensch ist. Ne? In dem Moment hat sich das aber ein bisschen wie Verrat für mich angefühlt. Weil ich war ja wirklich dann gezwungen, darüber zu reden. Jeder, und er hat seine Drohung auch wahrgemacht, jeder
hatte das Handy auf dem Handy. Jeder dich gefragt hat dann danach.
Oder? Jeder hatte das Video auf dem Handy.
Jeder hatte das Video.
Ja, von meinem sexuellen Missbrauch, das muss man sich eigentlich mal so vorstellen. Und ich war aber, es war Sommer und ich war halt auch nie so das typische Opfer, dem sowas passiert ist. Also ich bin trotzdem mit kurzen Hosen rumgelaufen, ne, und hab mich äußerlich zumindest, ich hatte zwar einen riesengroßen blauen Fleck am Oberschenkel, woher der kommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich hatte auf jeden Fall, ich sah nie aus wie so ein Opfer mit Rollkragenpulli, den man sich dann auch so vorstellt. Ne? Darum gab es halt viele Leute, die es mir nicht geglaubt haben. Da hat sich halt die Spreu vom Weizen getroffen und dann gab es aber wiederum Leute, die zu mir gekommen sind und die gesagt haben, Anna, weißt du was, ich glaube dir das. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du das nie im Leben freiwillig gemacht hättest. Ne? Also der André, der hat es dann so hingestellt, ich hätte Schulden an ihn gehabt. Ne? Irgendwas musste da sich ja einfallen lassen. Und der hat auch nie wirklich eine Abreibung deswegen bekommen oder so. Im Gegenteil, der hatte dann irgendwelche Gründe sich erfunden, um uns zu suchen, also mich und meine Kumpels zu suchen, weil die haben mich versucht natürlich dann zu beschützen und so. Und ein anderer Bekannter hat mir eine Wohnung verschafft, wo der André nie wusste, dass die existiert. Also die haben mich schon versucht, dann nachdem sie das erfahren haben, zumindest die Leute, die mir geglaubt haben,
zu schützen.
Mhm. Es gab auch Leute, die haben sich aktiv vor ihn gestellt und gesagt, wir wissen, dass du eine Sitte bist. Ne? Und haben dafür auch eine bekommen, also eine ordentliche Backpfeife gekriegt. Also was heißt Backpfeife? Rischen Schlag ins Gesicht dafür auch bekommen. Ne? Also der war wirklich nie zimperlich. Ne? Aber es gab auch diese Leute und da bin ich auch ganz, ganz doll dankbar gewesen. Und das werde ich den Leuten auch nie vergessen, die zu mir gesagt haben, wir kennen dich gut genug, das hast du im Leben nie freiwillig gemacht. Ne? Auch wenn du nie so danach ausschaust. Ne? Aber ich denke auch, dass dieses, wie gesagt, jeder hat mich drauf angesprochen, jeder hatte das Video und das fand ich auch ehrlich gesagt, es war eigentlich noch schlimmer als die Tat an sich, ne? Weil es so demütigend war. Ich meine, das ist ein sexueller Missbrauch gewesen und der hat es natürlich so geschnitten, dass man nie gesehen hat, dass ich geheult habe.
Dass
so
es für ihn passend war. Ne?
Daran war er ja sowieso Meister in Filme schneiden. Ne? Der ist dann irgendwann mal ganz, also ich habe mich dann, bin in einen ganz anderen Stadtteil und habe dann nur irgendwann mal gehört, dass er wohl in der Barbaria-Klinik liegt. Der hatte Schlaganfall gehabt, sozusagen wirklich nichts mehr gekonnt, also richtig bettlägerig. Und für jemanden, der Macht gern über jemand anderes hat, ist das natürlich eine nicht angenehme Situation, dann dort in dem Bett so hilflos zu liegen. Ne? Und Naja, da hat er sich dann peu à peu wieder zurück ins Leben gearbeitet. Zack, kam der nächste Schlaganfall. Wieder in den Windeln, wieder von vorne angefangen, wieder ins Leben gearbeitet. Dann quasi, das war ja dann der zweite Schlaganfall, und dann wurde der entlassen. Mhm. Keine 24 Stunden in Freiheit. Zack, der letzte Schlaganfall. Bye, bye, André. Mhm. Ne? Und zuvor hatte ich, und das ist für mich so ein bisschen, wenigstens eine kleine Genugtuung, zuvor hatte ich, wo ich gehört habe, André liegt auf der Bavaria-Klinik, habe ich mich mit einem meiner Freunde, der sich auch damals schon so für mich eingesetzt hatte und gesagt hat, ich glaube dir, haben wir uns noch so rumgespäselt nach dem Motto, naja, vielleicht gehe ich schon mal bei André seiner Mutti vorbei und sage, ach, ich habe gehört, der André, der ist in der Bavaria-Klinik, vielleicht können wir den ja mal besuchen, ist ein guter alter Freund von mir und was der für Augen gemacht hätte. Und wir haben da so rumfantasiert, was man da so alles machen kann, ohne es zu verraten. Mhm. Aber, ne? Und ich weiß, dass mein Kumpel, mit dem ich da so gewitzelt habe an dem Abend, das ist eine Drahtstante. Was er weiß, wird auch bis zum André gekommen sein, ne? In die Bavaria-Klinik. Das ist wirklich, der ist wie besser als Nachrichtendienst. Ne? Der hat es so weit geplaudert, dass der bestimmt dort lag und Angst gehabt hat, dass ich irgendwann mal komme. Ne?
Wie viele Jahre nach dem Missbrauch war das?
Ich glaube, 5 Jahre vielleicht.
Also warst du dann so Mitte 20 etwa?
Genau.
Und hast du dann in deinem weiteren Leben bis jetzt irgendwann noch mal auch so Missbrauchserfahrungen machen müssen?
Ja, die letzte Missbrauchserfahrung, und das wird auch die letzte sein, da bin ich mir sicher, weil ich mittlerweile würde ich mich ganz rigoros wehren. Mittlerweile würde ich zur Furie werden, denke ich. Also wirklich, da würde ich nicht mehr so still und versuchen, und sondern auch wenn ich weiß, ich bin in Prolis, trotzdem würde ich es versuchen, zumindest. Aber die letzte Missbrauchserfahrung war, ja, eigentlich könnte man sagen, nicht ganz so hart wie das, was ich eben erzählt hatte. Denn ich war in einer Beziehung mit dem Vater meines Kindes. Das war vielleicht 2 Wochen nach der Geburt. Und jede Frau, die schon mal eine Geburt hatte, die weiß, Nachblutungen ist unangenehm. Naja, und er wollte Sex, ich wollte es nicht. Und ich habe mich körperlich und auch, also ich habe mich gewehrt mit Worten. Ich habe auch körperlich mich so stark gewehrt, wie ich nur konnte. Aber er hat mich halt überwältigt und dann ist er von hinten in mich eingedrungen. Und ich hatte halt keine Chance. Und dadurch, dass er mich am Ende, wie immer, das war fast wie so ein Ritual, hat er mich immer so auf den Rücken geküsst, nachdem wir Sex hatten, so nachdem er gekommen war. Und das hat er auch gemacht. Und ich glaube, das hat irgendwie, hat es die Situation so gewohnt gemacht, obwohl es eine Vergewaltigung war. Ne? Also es hat dann diesen gewohnten Touch gehabt und es ist auch dann nie wieder zur Sprache gekommen. Und das ist natürlich der krasse Unterschied zu dem anderen Vorfall, ne? Mit 18, mit der Kamera und alles. Da war ich ja gezwungen zu reden. Hier habe ich gar nicht mehr drüber geredet. Und erst dieses Jahr habe ich dann mit meinem jetzigen Partner mal darüber geredet, nachdem auch die ersten Erinnerungen aus der Ukraine-Kindheit hochkamen. Und da wurde mir erstmal bewusst, wie viel Emotionen, wie viel Tränen da noch in mir stecken, obwohl die Sache für mich so objektiv betrachtet weit weniger schlimm ist. Die war recht schnell vorbei und hatte nie solche Nachwirkungen, wie jeder hat es auf dem Handy und alles. Ne? Mhm. Aber einfach nur aus der Tatsache heraus, dass ich nie drüber geredet habe, nachdem das passiert ist, ist so viel Gefühl in mir drinne geblieben und was hätte rausgemusst. Ne? Ja. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, redet darüber, egal wie schwer es fällt, egal mit wem, egal ob es die Telefonseelsorge ist, egal ob es euer Partner, ein guter Freund oder jemand Wildfremdes ist, redet, das ist das A und O. Wirklich, ich habe diesen Kontrast zwischen Schwarz und Weiß und das so viel eben, also du siehst ja gerade, also ich habe dir das erste, habe ich dir erzählt, das mit der ganzen Kamerasache und so, ohne eine Träne zu vergießen, und da saß ich sogar noch selbstbewusst da. Jetzt merke ich selbst, wie ich gerade schon mit meinen Schultern so leicht, ne, wie ich so, mich so, meine Haltung ist da auch eine ganz andere, weil es eben noch nie so abgeschlossen ist wie die andere Sache.
Ja. Und jetzt hast du mir vorhin in unserem Vorgespräch erzählt, also hast du jetzt auch bei der Aufnahme auch geäußert, dass es so ungefähr vor einem Jahr so richtig losging, dass das alles so Stück für Stück auch hochgekommen ist und dass vielleicht auch die Zusammenhänge sich viel mehr jetzt für dich zeigen. Und hast aber auch erzählt, dass du bisher so ganz für dich alleine versuchst, die ganzen Sachen aufzuarbeiten und zu ergründen. Was hilft dir denn da besonders dabei? Also ich sag mal, im überwiegenden Fall ist es wahrscheinlich eher so, dass die Menschen sich eine Therapie suchen, ne, und das mit einem Therapeuten versuchen aufzuarbeiten. Wenn du das jetzt aber für dich selber tust, was hilft dir? Was ist für dich eine Strategie? Ja,
Alleine
was
sein.
ist so für dich?
Alleine sein. Menschen neigen dazu,
Okay.
zu verdrängen und indem sie ganz viel Kontakt zu anderen suchen, immer
Mhm.
beschäftigt sind. Aber
Okay, du
nur wenn
meinst
man
die
wirklich,
Ablenkung, ne? Wenn
genau,
jemand sich ablenkt.
richtig, aber nur wenn man wirklich sich selbst aushalten kann, kommt man auch in solche Momente, wo man sich selbst hinterfragen kann, ne, und auch in sich selbst hineinhorchen kann. Ich bin viel mit mir alleine tatsächlich. Also ich habe einen Partner, klar, der ist jeden Tag auch da. Aber ich bin wirklich sehr, sehr viel mit mir alleine und ich genieße das auch. Und nur in solchen Momenten, wo ich alleine für mich war und auch, ich habe da auch keine Musik laufen oder so tatsächlich, sondern ich bin da für mich und ich bin sowieso ein sehr starker Kopfmensch. Und das sind solche Momente und ich kann mir es nicht vorstellen, dass es in Gesellschaft, wenn man wirklich nur so, jetzt mal von der Therapie abgesehen, die Therapie ist ja eine gezielte Gesellschaft, die dir
Ja, genau.
sozusagen die Denkanstöße gibt, die ich mir alleine gebe in meiner Zeit
Die
alleine.
auch hilfreich und
Na?
unterstützend sein sollen,
Richtig,
ne?
genau.
Genau.
Und wenn man das aber nicht hat, sollte man viel mit sich selbst alleine sein und auch in sich hineinhorchen und das auch aushalten, mal mit sich selbst alleine zu sein. Ich kenne viele Leute, die halten das gar nicht aus. Ne? Die können das nicht. Und da zum Beispiel ein Bekannter von mir, der ist schon eingeschlafen bei sich auf der Couch. Und ich schleiche mich so leise wie möglich zur Tür. Kaum drücke ich die Klinke runter. Wo machst denn du hin? Ne? Es können viele Leute nie alleine. Weil, na klar, weil dann auch die Gedanken kommen, weil man dann eben die Ruhe hat, in sich reinzuhorchen.
Das wird dann auch, denke ich, oft ganz hart, ne? Wenn man so für sich alleine ist und man kann sich anderen jetzt nicht mitteilen, sondern muss wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzen, ne? Das ist
Das
ja
muss man
ein,
aushalten können, ne?
ja, genau.
Das muss man aushalten können. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja, und ansonsten gucke ich wirklich tatsächlich auch viele psychologische Podcasts und also von deinem, tatsächlich kam mir deine Stimme gerade zum Anfang vorhin bekannt vor. Da habe ich mir gedacht, das hast du doch schon mal gehört, ne? Sowas höre ich auch viel, befasse mich auch viel mit so Psyche und psychologischen Themen, so multiple Persönlichkeitsstörungen, ein Thema, das ist ja so krass, was eigentlich möglich ist. Und das finde ich so erstaunlich, weil man muss sich mal vorstellen.
Was für Strategien unser Körper hat oder unsere Psyche hat, ne?
Richtig. Es geht ja sogar so weit, dass in dem Körper verschiedene Herzfrequenzen, waren es, glaube ich, oder sowas gemessen werden konnten. Ne? Also die Stimme ist ja eine völlig andere. Und das sind, also man muss aber genau hinhorchen. Also ich vermute auch in mir, dass ich so multiple Persönlichkeitsanteile habe. Ich habe mich schon seit meiner Jugend für das Thema brennend interessiert, ne? Aber erst vor kurzem kam mir das so auf der Verdacht, weil meine Schrift ist zum Beispiel ganz anders. Ich könnte jetzt schreiben und ohne dass ich das willentlich beeinflussen kann, ändert die sich. Manchmal habe ich mehr Schreibschrift, manchmal sieht die, also die sieht wirklich. Ich kann bestimmt drei verschiedene Schriftarten, so, ohne dass ich es bewusst kann. Weil wenn ich mich da hinsetze und sage, jetzt will ich so schreiben, geht's nicht. Ne? Und dann hatte ich aber letztens auch noch so einen Moment, ich habe mich innerlich was gefragt. Mila, hinlegen. Ich habe mich innerlich was gefragt und dann hat innerlich jemand Antwort darauf gegeben, was auch meine eigene Stimme war, aber ne? Irgendwie eine andere, von der Tonhöhe und allem, eine andere Stimme als die, die gefragt hat. Ne? Und da, ich denke, dass es bloß recht subtil ist. Das ist immer nur eine Anpassung an eine Situation. Und da kommen halt diese Strategien dann zum Vorschein. Das, denke ich, wird wahrscheinlich auch, naja, irgendwie damit zusammenhängen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, es ging ja darum, was dir auch so geholfen hat,
Ach so.
dich mit dir selber auseinanderzusetzen oder anzufangen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen auch so, dich neu auszurichten. Also du musst ja in der Situation, in der du dich jetzt befindest, ja irgendwie, also du musst dich ja auf den Weg machen oder es muss ja weitergehen im Leben, ne? sowas da so für dich hilfreich ist.
Das Reden und auch die innerlichen Gedanken steuern. Man muss das zwar verarbeiten, das ist vollkommen richtig, man darf aber nicht das zum Mittelpunkt seines Lebens machen. Man darf Trauer empfinden, man darf all die Gefühle empfinden, aber man darf erstens keine Schuld empfinden, das ist ganz wichtig. Man ist an solchen Situationen nicht schuld. Keiner ist an so einem sexuellen Missbrauch schuld. Ne? Egal wie naiv oder vielleicht ein bisschen fahrlässig man vorher gehandelt hat, trotzdem ist man nicht schuld an der Situation, weil keiner konnte es vorher wissen und keiner hat vor allem das Recht, über jemand anderen seinen Körper zu bestimmen.
Richtig. Ne?
Und selbst wenn man vielleicht, wenn alles dafür gesprochen hat, dass es in dem Hotelzimmer zum Sex kommen soll, selbst dann kann man sich immer noch mit einem Nein entscheiden. Ne? Weil das ist der eigene Körper. Ne? Man muss das nie durchziehen und man hat immer sofort, selbst wenn der sexuelle Akt schon begonnen hat, hat man immer noch jederzeit die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ne? Und das sollte auch respektiert werden. Und also es gibt keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man vielleicht Trauer empfindet oder ja, Wut. Das sind alles Empfindungen, die völlig zu Recht auch da sind und die auch ihren Raum brauchen und auch vielleicht Tränen brauchen, die da mal rausfließen. Das ist alles normal, aber man darf auf keinen Fall Schuld empfinden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denke ich. Und reden, ja, man kann es nur oft genug sagen, reden. Ich habe ja den direkten Vergleich, wirklich, das ist kein Vergleich. Also reden ist das Einzige, was hilft, aber eben nie zum Mittelpunkt machen. Dann muss es auch wieder mal gut sein. Ne? Das darf nie das eigene Leben so bestimmen. Ich meine, ich bin auch noch nie 100% an einer Lösung, zumindest was mein körperliches meine körperliche Angespanntheit betrifft, da bin ich ja wirklich noch gar nicht irgendwie zum Ziel so richtig gekommen. Aber für alles andere denke ich, das schaffe ich schon. Ne? Ich bin so ein Mensch, ich hinterfrage sowieso vieles und bin auch sehr empathisch und kann auch, ja, ich denke, ich habe auch eine gewisse Sozialintelligenz, weil ich auch in verschiedensten Bereichen schon gearbeitet habe, verschiedenste Welten gesehen habe, ne, von sehr schnödlich reich bis ganz bitterarm. Und ja, das, denke ich, gibt mir auch nochmal die Möglichkeit, auch aus anderen Augen zu sehen. Oder dass die ganze Sache, aber man darf trotz dessen, auch wenn man Verständnis hat, weil der Täter vielleicht eine schlechte Kindheit hatte oder was, Gott auch, das ist noch keine...
Richtig, ne? Keine Entschuldigung, richtig. Keine Ausrede. Und vor allen Dingen auch keine Rechtfertigung für irgendwelche Taten. Ne?
Und das hat nichts mit einem selbst zu tun,
genau.
Was ihm in seiner Kindheit widerfahren
ist. Ich denke, es ist ganz wichtig, was du sagst, dass es immer, immer so ist, dass du Stopp sagen kannst und sagen kannst Nein. Und dass der andere das zu respektieren hat. Dass es da gar keine, da gibt es einfach keine Entschuldigung für irgendwas.
Richtig.
Ne? Richtig. Und du bist nicht verantwortlich für die Probleme des anderen. Die muss der andere für sich selber lösen.
Richtig.
Ne? Das ist das A und O.
Und man hat keinerlei Gründe, sich schuldig zu fühlen. Der Einzige, der sich schuldig fühlen muss, ist derjenige, der sowas macht. Ne?
Ja, ist richtig. Das ist ein gutes Schlusswort. Und auch Mila hat bis jetzt ganz gut durchgehalten. Zwar hat sie so ab und zu mal so ein Wuh fallen lassen, wenn auf dem Gang irgendwas war. Aber sie hat gut durchgehalten und hat uns die Aufnahme fertigstellen lassen. Liebe Anna, ich danke dir ganz sehr, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast und auch für die Botschaft, die du rübergebracht hast. Und ich hoffe, dass wenn jemand von euch, der jetzt hier zuhört oder die jetzt hier zuhört und vielleicht auch von Ähnlichem betroffen ist, ein bisschen mehr Mut jetzt auch hat, sich möglicherweise auch an die Öffentlichkeit zu begeben oder auch solche Straftaten anzuzeigen, egal um wen es geht, ob es der Partner ist, ob es in der Verwandtschaft, in der Familie oder vielleicht einfach jemand völlig Fremdes ist, der euch sowas angetan hat. Es ist euer Körper, es ist eure Seele und grenzt euch ab und habt den Mut, solche Taten wirklich anzuzeigen, um für euch eine Neuausrichtung auch zu schaffen.
würde ich heute auch anders
handhaben. Ja.
Aber eine Sache muss ich noch
sagen, gerne,
die ich wirklich ganz dringend loswerden möchte. Und zwar, ich lese häufiger mal bei eBay Kleinanzeigen meistens so unter zu verschenken, Suche Leihoma oder Suche Betreuung für meine Kinder. Ich kann verstehen, dass man alleinerziehend ist und vielleicht sich sowas wünscht, wenn man keinerlei Familie hat. Aber jetzt muss ich auch ein total krasses Beispiel, und da muss ich jetzt mal ehrlich sein, ich war mal in Haft. 6 Monate wegen Diebstahl, das war, hätte nie sein müssen, aber es war so. Und eines Tages drehe ich mich so zu einer Omi um, die sah aus wie die nette Nachbarin von nebenan, ganz ehrlich. Ne? Und ich frage so, ja, warum bist denn du hier? Ne? Weil die hat dort gar nicht hergepasst.
Also du meinst im Gefängnis?
Ne? Ja, und die hat dort gar nicht hergepasst. Und da sagt sie jetzt mir so ganz eiskalt, ich bin angeklagt wegen 180 Fällen von sexuellem Missbrauch an meiner Enkeltochter und ich habe alles aufgenommen und das ist dann irgendwann mal aufgeflogen halt. Ne? So. Und das ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, das war die nette Omi von nebenan. Das hätte wirklich, der hätte ich nichts zugetraut. Noch nicht mal Diebstahl hätte ich da zugetraut. Und dann sowas, ich wusste gar nichts darauf zu antworten. Ich habe mich erstmal umgedreht. Aber das soll euch mal verdeutlichen, es kann jeder sein. Jeder ist Täter. Es gibt kein Stereotyp für Täter. Lasst das
Täter
bleiben.
Sein.
Kein richtig. Erwachsener Mensch... Was hat denn ein erwachsener Mensch davon auf Kinder, die ja wohl auch zugegebenermaßen auch oftmals sehr nervig sein können? Aus welchen Gründen soll ein fremder Erwachsener auf eure Kinder aufpassen? Macht das nicht. Macht das nicht. Wenn ich sowas sehe, schreibe ich die Muttis an und ich bin da auch ehrlich und sage, du pass auf, ich war in der Haft und mir ist das passiert, weil das hat sich in meinen Kopf eingebrannt, wirklich. Ne? Und da hat die eine Mutti mir mal geantwortet, ach, danke für deinen Hinweis, das erklärt jetzt auch, warum es mir so viele Männer schreiben und so.
Oh. Ne?
Überlegt euch das. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Das wollte ich nochmal loswerden, weil das ist wirklich
eine
Message.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Um das einfach zu verhindern.
Ja.
Ne?
Ja. Danke, liebe Anna. Hm. Danke, dass du hier warst, dass du alles das mit uns geteilt hast. Ja, und wenn ihr noch dazu irgendwas sagen wollt, euch mitteilen wollt, ihr könnt mir immer gerne unter info@wege-entstehen.de eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben. Ich nehme das dann sehr gerne auch auf, auch Hinweise zum Podcast selber oder wie auch immer. Ich bin da sehr dankbar dafür und offen dafür und freue mich mit euch auf die nächste Folge, auch wenn die Themen des Podcasts doch sehr, sehr schwere Themen sind. Aber ich hoffe, einen Beitrag leisten zu können dafür, dass die Menschen, die betroffen sind, mehr Verständnis erhalten und dass diese Scham im Umgang mit den Betroffenen Stück für Stück einfach abgebaut werden kann. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du heute bei Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will, dabei warst. Hast du dich in manchen Gedanken wiedergefunden? Vielleicht hat dich etwas berührt, nachdenklich gemacht oder dir gezeigt, dass du nicht allein bist. Genau dafür ist dieser Raum da. Nimm dir das mit, was dir gut tut und lass das hier, was du gerade nicht brauchst. Jeder Weg ist individuell und jeder Schritt zählt, egal wie klein er sich anfühlt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast gern mit Menschen, die ihn auch hören sollten. Und wenn du möchtest, begleite mich auch in der nächsten Folge, wenn wir wieder gemeinsam ein Stück mehr Licht ins Innere bringen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter info@wege-entstehen.de und deine Gedanken zu der gerade gehörten Folge des Podcasts mitteilen. Du kannst mir auch gerne deine eigene Geschichte schreiben. Du kannst aber auch gerne Teil direkt das Podcast sein, in dem du hier zum Interview kommst. Ich möchte dir Mut machen, dich zu beteiligen. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.